zu sein. Ich schaue gerade so ein bisschen durch die Reihen, ob es Leute gibt, die ich nicht kenne. Ja, ich bin Xavier Bergen, ich bin 28. Ich bin Pastor für Nachwuchsarbeit in der FEG Urbach. Genau, die Archilia ist meine Frau. Der bin ich schon seit 6 Jahren verheiratet. Ne? Wir sind im 7. Ehejahr. Die zählt immer anders als ich, deswegen komme ich da immer durcheinander. Genau, das heutige Thema, wenn ihr schon die Bibel aufschlagen möchtet, steht im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 2, 1 bis 12. Und wenn man dem Thema so eine Überschrift geben möchte, dann habe ich gedacht, eine Gemeinde im Werden. Es ist der erste Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Genau. Und bevor wir in den Text reingehen, will ich euch ein bisschen was zu dem Kontext sagen, ja, wie es der Gemeinde ging. So. Also, Paulus bewundert zu Beginn des Briefes in Kapitel 1, wie besonders diese Gemeinde ist. Sie strahlt aus durch Liebe, durch Glauben, durch Geduld, durch das Wort, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie wird zum Vorbild für Gemeinden im Umfeld, also Mazedonien und Achaia. Und überall hört man von ihrem Glauben. Also Paulus ist wirklich begeistert, wie diese Gemeinde wächst und sich entwickelt. Und jedes Mal, wenn ihr in diesem Brief lesen könnt, dass Paulus wir schreibt, dann meint er immer sich selbst, Timotheus und Silas oder je nach Übersetzung Silvanus. Genau. Und in 1. Thessalonisch Kapitel 1, Vers 8 heißt es: Überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu erzählen. Das finde ich total spannend. Stellt euch mal vor, jemand sagt zu euch: Überall ist dein Glaube bekannt geworden, sodass ich es nicht mehr notwendig erachte, von meinem Glauben zu erzählen. Also jeder im Umfeld von der Gemeinde in Thessalonich hat von ihnen gehört. Und Paulus findet für diesen Bereich keine Verbesserungsvorschläge für diese Gemeinde. Er ist also quasi mit voller Zufriedenheit, wenn er an diese Gemeinde denkt. Und warum muss Paulus nicht mehr erzählen? Das finden wir direkt in den Versen danach. Denn von den Menschen, die von den Götzen zu Gott umkehren und jetzt den lebendigen Gott dienen, hören wir eine Menge. Wir hören also sehr viel von den Taten, die die Gemeinde getan hat. Und wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit dem Korintherbrief, da sieht man, bei den Korinthern geht es sehr viel um Zurechtweisung, wie die Gemeinde ja, wieder auf den richtigen Weg kommt. Und hier bei den Thessalonicher hat man das Gefühl, Paulus stutzt sie nur so sanft zurecht. Er versucht nur dafür zu sorgen, dass die, die so ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts gehen, wieder in den richtigen Bereich kommen. Das ist unsere Ausgangssituation. Jetzt kommen wir zu unserer Stelle, 1. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Und ich lese das nach der NGÜ, die ist so ein bisschen geschrieben wie so ein Brief. Und deswegen versuche ich das mal so zu betonen, wie als würde jemand das in Gedanken schreiben. Genau. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Kurz zuvor waren wir in Philippi, hatten wir noch viel zu leiden gehabt und ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch das Evangelium frei und offen verkünden. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemanden in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen, und stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ihr erinnert euch sicher noch daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten uns vor keiner Anstrengung, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, das durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu berufen hat, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Bis hierhin erstmal. Vers für Vers, ich lese nochmal Vers 1 und Vers 2. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Paulus hält also hier fest, es war richtig gut, dass sie dort gewesen sind. Und warum? Er bezieht sich auf diese Frucht, die ich am Anfang vorgelesen habe, weil er sieht, wie der Glaube Früchte trägt in Thessalonich und in den Gegenden umher. Und in Vers 2 erzählt Paulus von der Verfolgung und der Misshandlung, die er in Philippi erlitten hatte, wo er zudem auch ins Gefängnis kam. Also das war das erste Mal, dass er ins Gefängnis kam und ja, nicht lange danach kam er dann nach Thessalonich oder Thessaloniki. Und dort schenkte Gott ihm neuen Mut, auch gegen diese Widerstände in Thessaloniki das Evangelium zu predigen. Und er beginnt quasi diesen Textabschnitt mit so einer Verteidigungsrede, wo er erklärt, dass er nicht irgendwie das Ziel hatte, die Gemeinde zu überreden oder ähnliches. Und das kommt daher, dass es damals üblich gewesen ist, dass es Wanderprediger gab, die dann von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind, die sich auf den Platz gestellt haben und einfach, ja, ihre Ideologien, sag ich mal, verbreitet haben. Und deswegen ist ihm so wichtig, deutlich zu machen, dass er nicht das Ziel hatte, dass sie sich bereichern oder ähnliches und dass er auch seinem Apostelamt in diesem Sinne immer treu geblieben ist. Und dass er auch von diesem Apostelamt keinen Gebrauch gemacht hat. Also, was bedeutet das? Paulus hat ja unterschiedliche Gemeinden gegründet und die haben die Apostel immer finanziell unterstützt, sodass sie in der nächsten Gemeinde nicht auf Arbeit angewiesen sind. Und wir lesen nochmal Vers 3 bis 8. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemanden in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ich finde diese Verteidigungsrede von Paulus hier sehr stark. Er zeigt, dass sein ganzes Leben diese Anstrengung verfolgt, Gott bekannt zu machen und Gott in diesem Evangelium auch zu dienen. Mit der Botschaft des Evangeliums haben sie niemanden in die Irre geführt, ist quasi so die Überschrift und dann zeigt er auf, in welchen Bereichen hätte er die Chance? Er hätte die Chance, irgendwelche betrügerischen Absichten zu verfolgen oder sich selbst zu bereichern durch seinen Dienst. Und ich muss sagen, als ich diese Verse las, dachte ich, ja, natürlich, hä? Das ist ja Paulus, der Apostel. Warum sollte er sich bereichern oder jemanden überreden? Und dann habe ich mich plötzlich selbst so ein bisschen ertappt gefühlt. Weil ich muss sagen, ich habe zwei beste Freunde, die noch keine Christen sind. Und ja, die glauben halt leider immer noch nicht an Gott, so, ne? Also, die haben meinen ganzen Prozess miterlebt, so. Ich habe jetzt 4 Jahre Theologie studiert und ich würde jetzt behaupten, ich kann auch ein bisschen was erklären, theologisch. Und ich erwische mich in der Zeit davor, aber auch in der Zeit des Theologiestudiums, immer wieder, dass ich versuche, den Glauben noch schmackhafter zu machen. So, der Glaube bringt dir nicht nur Erlösung, sondern auch Gemeinschaft. Der Glaube bringt dir nicht nur Erlösung, sondern auch tollen Lobpreis. Und man versucht dann irgendwie Dinge zu finden, wo man sagt, du brauchst nicht nur das Evangelium, sondern auch noch den richtigen Prediger, den richtigen Hauskreis oder ähnliches. Und ich versuche irgendwie wegzukommen von dieser allrettenden Botschaft und suche irgendwas, um es noch schmackhafter zu machen oder noch mehr Unterstützung zu haben. Mein Ziel ist ganz klar. Ich will, dass sie sich endlich bekehren. Und wie der Weg ist, spielt für mich keine Rolle. Also ich versuche irgendwie, mein Ziel zu erreichen. Ich möchte, dass sie sich für Gemeinde entscheiden. Und als ich mich da so hinterfragt habe, ist mir aufgefallen, dass es häufig dabei um mich geht. Also ich möchte, dass sie zum Glauben kommen, damit ich nicht mehr für sie beten muss, damit ich weiß, ich werde sie im Himmel wiedersehen, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Und ich hoffe, ihr könnt diese Situation so ein bisschen nachvollziehen, wie es mir ging, als ich die Verse las. Denn ich möchte ja mal hervorheben, das Evangelium Gottes reicht. So, wie es dir anvertraut wurde, das, was du mit Gott erlebt hast, das, was dich dazu gebracht hat, eine Entscheidung für Gott zu treffen, ist das Evangelium, was du erzählen kannst. Und die Botschaft des Evangeliums ist ganz klar und einfach. Und ich denke, jeder von uns kennt das so ein bisschen, dass man denkt, diese Predigt, die wäre richtig gut für den. Wenn der die Predigt hört, dann wird er sich bekehren. Das ist die richtige Predigt. Und ich möchte euch heute so ein bisschen ermutigen in die Richtung, dass wir nicht Predigten schreiben und denken, diesen Mensch müssen wir dafür einladen. Oder dass wir nicht sagen, wir versuchen unseren Gottesdienst so zu verändern, dass wir es schaffen, dass jeder Mensch in Neuwied sich hier bekehren kann. Weil dann müssen wir jeden Sonntag einen neuen Gottesdienst machen. Dann haben wir jeden Sonntag irgendwie eine neue Zielgruppe, die wir versuchen zu erreichen. Und das wird nur dazu führen, dass wir irgendwann nicht mehr wissen, wer sind wir als Gemeinde. Und als auf der anderen Seite bin ich auch herausgefordert, was meinen Predigtdienst angeht. Mein Wunsch ist natürlich, dass am Ende ihr als Gemeinde sagt, Xavier hat uns nicht geschont. Xavier hat uns nichts vorenthalten. Er hat nicht versucht, sich bei uns einzuschmeicheln. Er ist behutsam mit uns umgegangen, wie eine Mutter. Aber in Wahrheit hat er uns nichts vorenthalten. Und in Vers 7 stellt sich hier ja diese Frage der Autorität. Das habe ich ja vorhin erklärt, dass es da um Finanzen geht. Und das finde ich eine besonders spannende Sache, weil ich erlebe das bei mir ja auch. Also sobald du sagst, du bist Pastor, hast du automatisch theologische Themen, über die du sprechen darfst. Und es ist ja viel leichter, wenn ich irgendwo in eine Gemeinde gehe und sage, hey, ich bin Pastor und deshalb möchte ich predigen und ich habe das auf dem Herzen. Aber Paulus macht das nicht. Paulus ist bewusst, welchen Segen er hat, als dieser Apostel zu wandeln, aber er entscheidet sich quasi für das Gegenteil und sagt, ich möchte einfach nur Mensch sein, weil ich habe die Botschaft, die alle Menschen rettet und das Zeugnis, was das bestärkt. Und das finde ich besonders. Paulus geht hier einfach besonders fürsorglich mit dieser Gemeinde um und wir können das hier in dem Brief gut nachvollziehen. In Vers 8, der zweite Teil, heißt es, ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Und hier sehen wir auch eine ganz klare Prioritätenliste sozusagen. Es ging zuerst darum, Menschen für das Evangelium zu gewinnen und dann das Leben zu teilen. Also bevor es um die persönlichen Dinge bei uns geht, und hier geht es jetzt nicht darum, dass dein Zeugnis irgendwie nicht Teil deiner Verkündigung vom Evangelium sein darf, darum geht es für mich nicht, aber ich glaube, manchmal sind wir schnell dabei, dass wir sagen, hey, das habe ich erlebt und das könntest du auch erleben. Aber ist die Botschaft von Gott nicht eigentlich, Jesus kam für dich, Jesus hat etwas für dich getan und deshalb möchte ich dich einladen, dass du dieses Geschenk auch annimmst. Und ich glaube, wenn man diesen Aspekt Leben teilen mit einer Ehe zum Beispiel vergleicht, dann wird schnell klar, wovon Paulus hier spricht. Also es geht um viele unterschiedliche Facetten, also die Stärken einer Beziehung, die Schwächen einer Beziehung. Und genau das ist das, was Paulus hier mit Leben teilen meint. Er durfte in dieser Gemeinde einfach ehrlich sein. Er konnte seine Schwächen, seine Stärken äußern. In Vers 9 heißt es, ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Hier ist diese Aussage dieser apostolischen Autorität, wo er sich drauf bezieht. Und ich finde es total spannend, also dieses Tag und Nacht zu arbeiten, damit sie der Gemeinde nicht zur Last fiel. Und die Gemeinde wurde ja gerade gegründet. Es war ja jetzt nicht, die haben sich wahrscheinlich hauskreismäßig irgendwo getroffen. Also waren da noch nicht viele Finanzen, um diese Gemeinde einfach zu stärken. Und sie arbeiteten Tag und Nacht und dann verkündigten sie noch das Wort nach der Arbeit. Sie haben gemeinsam gearbeitet, damit sie niemandem zur Last fallen, um das Evangelium verkündigen zu können. In Vers 10, in all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge. Ich finde das total spannend, also sowas würde ich nie über mich sagen. Nie würde ich sagen, in jeder Hinsicht habe ich korrekt und tadellos gehandelt. Ihr seid Zeuge. Ne? Also da fühlt man sich ja direkt unwohl. Und ich finde, häufig sagt man dann bei solchen Aussagen von Paulus, ja, das ist ja jetzt der stolze Paulus oder der stolze Apostel. Aber ich glaube, Paulus geht es hier gar nicht darum, das hervorzuheben und zu sagen, wenn ihr alle so wärt wie ich, dann... Sondern ich glaube, er handelt so, weil er nochmal betonen will, ihr habt das erlebt. Ihr wart dabei, ihr konntet sehen, wie ich gedient habe, wie ich gelebt habe. Und nicht nur ihr seid Zeuge, sondern auch Gott ist Zeuge. Das heißt, ihr könnt es in der Gemeinschaft prüfen und ihr könnt es auch in eurer Beziehung zu Gott prüfen, wie ich gehandelt habe und wie ich mein Bestes gegeben habe. Und in Vers 11 heißt es, ihr wisst, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Und hier geschieht jetzt so ein gegenüberliegender Vergleich. Wir hatten am Anfang so diese Bemutterung, also die Mutterperspektive, die Fürsorge deutlich macht. Und jetzt wandern wir quasi zur Vaterperspektive, die deutlich machen soll, dass man etwas beigebracht bekommt, dass es eine Vorbildfunktion gab. Vers 12, wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Also Paulus bestärkt hier, dass die Gemeinde von ihnen ermahnt und ermutigt wurde. Und hier möchte ich nochmal besonders drauf eingehen, weil über diese Verse könnte man mehrere Predigten machen, aber ich glaube, hier ist ein Knackpunkt, gerade in Deutschland, dass wir ein Problem haben mit Ermahnung. Und ich glaube, das hat häufig damit zu tun, dass wir das Wort nicht richtig verstehen oder es nur als etwas Negatives sehen. Und deswegen treffe ich erstmal eine starke Aussage und erkläre dann, warum ich dazu komme. Ich glaube, wenn unser Ziel ist, dass Gott durch unsere Ermahnung verherrlicht wird, dann wird es keine falsche Ermahnung in der Gemeinde Gottes geben. Denn Ermahnung kann man auch als Segen sehen, denn selbst Gott ermahnt uns nicht nur, er züchtigt uns, wie wir in Hebräer lesen können. Er züchtigt uns als seine eigenen Söhne und Töchter. Also um dieses Thema Ermahnung in einem Satz zusammenzufassen, wer ermahnen will, ohne zu belehren, der lässt die Wurzel des Irrtums stehen und gedeihen. Ich wiederhole das nochmal. Wer ermahnen will, ohne zu belehren, der lässt die Wurzel des Irrtums stehen und gedeihen. Wenn du also jetzt auf dem Herzen hast, jemanden zu ermahnen, dann musst du es nicht nur besser wissen als die Person, sondern du musst auch in der Lage sein, es der Person zu erklären. Ich habe früher immer gesagt, man muss es meiner kleinen Schwester erklären. Die war damals 8, heute ist sie 14, passt beides noch. Also wir müssen das Verständnis bei der anderen Person hervorbringen, damit sie wirklich ermutigt sind, zu einer Lebensveränderung zu kommen. Und wir sehen auch in der Bibel, ermahnen und ermutigen ist im Griechischen sogar dasselbe Wort. Und die stehen fast nie alleine. Also man hat nie nur ermutigen oder nur ermahnen. Was können wir also davon lernen? Paulus betont immer, dass Gott der Mittelpunkt seiner Mission und seiner Botschaft ist und dass ihm nachgefolgt werden soll. Also nicht uns, sondern ihm. Und dies wird für mich durch sein Vorbild sehr deutlich. Er erinnert die Gemeinde daran, an das Evangelium, was sie bekommen haben. Er betont, dass er mitgearbeitet hat, dass er geduldig gewartet hat, wo er die Chance hatte, Evangelium zu erzählen, zu predigen. Dort hat er sie wahrgenommen. Er schlägt jede Vorwürfe gegen ihn oder seine Mitarbeiter aus. Es seien Worte, die er redet, um irgendjemandem zu gefallen oder ähnliches. Oder er sei irgendein Apostel. Er macht ja in diesem Brief auch deutlich, dass er ein besonderes Apostelamt von Gott hat. Denn er verkündigt in dieser Rolle als Apostel nur das, was Gott ihm persönlich anvertraut hat. Und dies zur Gottesehre allein. Denn Gott ist derjenige, der ihm dieses Evangelium, weswegen er leidet, anvertraut hat. Und was bedeutet das jetzt für uns? Zu Beginn haben wir schon gesehen, wie wichtig die richtige Einstellung zu diesem Thema Evangelium ist. Was es bedeutet, auch für Evangelisation oder Mission, wie wir darüber denken. Doch ich erlebe häufig in der Gemeinde Gottes, dass wir denken, wir sind bedeutungslos. Vielleicht nicht bedeutungslos für Gott, aber nicht bedeutungsvoll für die Mission Gottes oder unseren Nächsten oder Partner oder Kinder. Und ich will euch da ein bisschen mit in mein Leben hineinnehmen. Bevor ich Theologie studierte, graute es mir sehr davor, Theologie zu studieren. Weil, ich weiß nicht, es gibt ja ganz viele Sachen, die man so über das Theologiestudium sagt, aber mein größtes Problem war dieser kindliche Glaube. Ich dachte, wenn ich 4 Jahre Theologie studiere, dann mache ich nie wieder irgend so einen Quatsch. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so gerade so in meiner Pubertät, ich habe alles gemacht. Ich habe für mein Handy gebetet, so, warum nicht? So, also Gott ist doch alles untergeordnet, warum nicht für Handy beten? Ich würde heute immer noch für Handy beten, aber worauf ich hinaus will, ist, dieser kindliche Glaube ist bei mir im Theologiestudium jetzt nicht verloren gegangen, aber das ist ein kindlicher Glaube, den wir nicht verlieren dürfen, auch wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugeben. Wir haben nicht alle Antworten. Wir haben alle ein Erlebnis, was wir teilen können. Wir haben alle eine Begegnung, die wir teilen können. Aber wir haben nicht alle Antworten. Und gerade auch nach 4 Jahren Theologiestudium kann ich euch sagen, ich habe mehr Fragen als vorher. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann fertig ist. Leider nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen erstmal erwachsen werden im Glauben. Wir müssen erstmal zu schlauen Menschen werden, so wie Paulus, der Griechisch, Hebräisch konnte. Also das war ja wirklich ein sehr hoher Gelehrter. Und wenn du dich in diesen Gedanken wiederfindest, möchte ich dich mit dieser Predigt ermutigen. Nur weil du vielleicht nicht weißt, wie du für Gott arbeiten kannst oder wo dein Platz ist oder ob du ein guter Mensch für deinen nächsten Partner oder Kinder sein kannst, möchte ich dich ermutigen, deine Beziehung mit Gott, dein Erleben der Gegenwart Gottes ist das, was dich verändert und was dafür sorgt, dass du Wahrheit in Leben hineinsprechen kannst. Und es ist oft so, dass es uns einfacher fällt, Lügen zu glauben, weil wir mit unserer Perspektive auf das ausgerichtet sind, was wir für richtig halten. Ähnlich wie ich vorhin erklärt habe, ich habe gedacht, wenn der richtige Prediger, dann werden sich meine Freunde bekehren. Aber die Botschaft wird sich nicht verändern. Und es ist leider so, dass manche Menschen länger brauchen und manche Menschen auch keine Entscheidung treffen. Aber unsere Aufgabe ist es, darauf hinzuweisen. Und selbst wenn wir keine Frucht sehen, festzuhalten. Es ist wichtig, dass wir diese Lügen, die wir manchmal glauben, immer wieder hervorheben, dass wir immer wieder uns hinterfragen, warum glaube ich das? Warum glaube ich, Gott kann das nicht? Es gibt Dinge, die sind schwer zu glauben. Es gibt Dinge, die sind herausfordernd. Das will ich gar nicht runterfallen lassen. Aber ich glaube, der Prozess des Erwachsenwerden im Glauben liegt darin, dass wir immer mehr in die Lage versetzt werden, Dinge zu glauben, die schwierig sind. Und wie Paulus uns hier gezeigt hat, geht es beim Evangelium nicht darum, sich irgendwie anzupassen oder der Welt ähnlicher zu werden, damit Menschen erreicht werden, sondern Paulus geht es darum, dass die Verkündigung des Evangeliums erst beginnt und dann beginnt man sein Leben zu teilen. Das ist ein ganz klares Ziel von Paulus. Und deswegen ist unsere Perspektive sehr, sehr entscheidend in jedem Bereich unseres Lebens, ob wir unsere Perspektive auf uns fokussiert haben oder auf Gott. Und ich will euch ermutigen, jetzt gleich beim nächsten Lobpreislied, wenn es Lügen gibt, die du glaubst, wo du weißt, dass es nicht wahr ist, wo du weißt, hier ist das Wort und ich kann genau sehen, ich bin geliebt. Gott will mich gebrauchen. Wir haben alle die allgemeine Berufung für unsere Nächsten, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Und das ist wahr. Und wenn Gott sagt, es ist wahr, dann ist es wie ein Hammerschlag. Er fällt und es ist wahr. Da gibt es nichts, was darüber kommt. Da möchte ich dich gleich in dieser Lobpreiszeit einladen, einfach deine Perspektive zu wechseln. Weg von dir zu gehen und von Gottes Perspektive auf diese Situation zu blicken, denn er ist der Perspektivengeber. Das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Und deshalb finde ich Lobpreis auch sehr, sehr wichtig, um sich in diese Gegenwart Gottes hineinzubegeben und auch die offene Haltung zu haben, sich verändern zu lassen. Dass sich meine Perspektive auf Gottes Perspektive ändert. Und wenn ich zulasse, dann wird sie sogar verändert. Gott verändert uns. Manchmal spüren wir das nicht so richtig. Manchmal denken wir, ich bin schon 20 Jahre derselbe Christ. Aber Gott arbeitet an dir. Und wenn wir gleich singen, ich vertraue auf deinen Namen, o Herr, dann wünsche ich mir, dass wir das aus Glauben heraus singen. Dass wir die Bereiche, wo wir sagen, die sehe ich noch nicht, die habe ich noch nicht eingenommen, da bin ich noch nicht so weit, wie ich will, da will ich, dass wir das im Glauben singen, dass wir es schaffen werden, dass Gott uns dabei helfen kann. Und das Lied kann uns dabei helfen, an die Bereiche zu denken, die wir Gott abgeben wollen. Und ich möchte euch wirklich einladen, zu überprüfen, ob es Dinge gibt, wo euch vielleicht Vertrauen fehlt. Ich möchte euch ermutigen, auch wenn vielleicht Lobpreis nicht der Ort ist, der dich am meisten anspricht, dir Zeit zu nehmen, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Dass er zu dir spricht, dass er die Dinge, die dich vielleicht auch in der Predigt angesprochen haben, hervorhebt und einfach zurechtrückt. Dass einfach, ja, falsche Gedankengebäude zerstört werden. Und manchmal sind es die kleinen Dinge. Wenn du vielleicht etwas hast, wo du sagst, da fehlt mir noch Glauben, dann lade ich dich ein, auch mal vielleicht den Pre-Chorus oder den Chorus mal nicht zu singen. Mal einfach zu sagen, okay, Herr, hier bin ich und ich kann das noch nicht. Ich glaube das noch nicht. Denn manchmal müssen wir mit einem Text kämpfen. Manchmal müssen wir hadern und uns auch herausfordern lassen von einem Text. Und ich will dich persönlich einfach einladen, dich herausfordern zu lassen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für Ermahnung und Ermutigung. Ich ermahne euch in aller Wahrheit, dass wir das Evangelium neu bekennen und neu Raum geben lassen in unserem Herzen. Und genauso will ich dich ermutigen, weil dieses Evangelium verändert uns. Ihr seid eingeladen, diese Wahrheiten mit diesem Lied zu bekennen. Denn Gott sieht unser Herz und er wird uns geben, was wir brauchen. Lasst uns also unsere Perspektive verlassen, lasst uns auf Gott schauen und lasst uns auch bereit sein, dass unsere Leben verändert werden. Denn er ist derjenige, auf den es ankommt. Ich bete noch kurz.